Die roten Karten, die Sie auf Ihren Plätzen gefunden haben, sind keine Anspielung an die Weltmeisterschaft und die erste rote Karte, die gestern gegeben wurde. Sie sind auch nicht dazu gedacht, dass Sie sie zwischendurch hochhalten, wenn ich zu lange predige, sondern Sie werden am Schluss dieses Gottesdienstes noch eine Bedeutung haben. Ein junger Lehrer, gerade mit dem Referendariat fertig in seinem Fach Deutsch, fragt seine Freundin: Willst du mich heiraten? Und sie sagt: Ja. Antworte im ganzen Satz. Ist manche Themen, wie das Thema Liebe, haben ganz viel mit Gefühl zu tun. 1. Korinther 13 ist ein Text, der oft von Paaren ausgesucht wird zur Hochzeit. Und gleichzeitig werden Sie merken bei der Predigt, es geht bei dem Thema Liebe nicht nur um große Gefühle, sondern auch um Taten oder besonders um Taten. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Ausdruck der Königsweg, wie wir Liebe empfangen und geben können. Der Königsweg. Warum diese eigenartige Bezeichnung? Sehen Sie, in Friedberg gibt es die Kaiserstraße. Sie wissen wahrscheinlich, warum die so heißt. Die heißt so, weil ein Kaiser schon über diese Straße gekommen ist. Vorher hieß es, glaube ich, mal Martin-Luther-Straße, wenn ich richtig informiert bin. Und dann kam der Kaiser und dann wurde sie umbenannt in die Kaiserstraße. Der Weg der Liebe, der Königsweg, ist schon begangen worden. Er ist schon vor uns begangen worden. Und es ist die einzigartige Geschichte von Jesus Christus, der in diese Welt kommt und der den Königsweg einschlägt. Der Königsweg, der für ihn bedeutet, dass er auf dieser Erde auf jegliche Ehre verzichtet, um Menschen so zu lieben, dass er bereit ist, für sie in den Tod zu gehen. Der Königsweg der Liebe. Jesus Christus hat diesen Weg vorgezeichnet, was es bedeutet, in absoluter Liebe für uns einzustehen. Und diese Liebe ist die Voraussetzung, dass er diesen Weg schon gegangen ist, ist die absolute Voraussetzung, um diesen Text, den wir heute lesen, verstehen zu können. Und ich behaupte, dass es vergebens ist, wenn Sie versuchen, diese Liebe anzuwenden und in Ihrer Praxis Gestalt werden zu lassen in Ihrem Alltag, wenn Sie nicht selber geliebte Menschen sind, die auch Liebe für sich selber in Anspruch nehmen und empfangen. Und Jesus Christus spricht Ihnen heute die Liebe zu, noch bevor er Sie auffordert, selber Liebe zu geben. Der Königsweg bedeutet aus meiner Sicht auch, dass Sie nicht alle gehen. Jemand hat einmal gesagt, der polare Gegensatz von Liebe ist nicht Hass, sondern Begierde. In unserer Gesellschaft ist Liebe ganz oft verkommen in eine Art von Selbstliebe, die sozusagen sich in ein Gewand kleidet. Dass ich den anderen sozusagen deswegen mag, weil er mich mag, weil er mich gut findet. Und dass ich in dem, was ich selber Menschen gebe, eigentlich das Gleiche und mehr zurück erwarte. Und ein Königsweg deswegen, weil er eine ganz große Verheißung hat. Liebe und was aus Liebe geschieht, bleibt. Was du aus Liebe tust, bleibt bis in die Ewigkeit. Das werden wir in diesem Text sehen. 1. Korinther 13, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, können Sie das in Ihrer Bibel mitlesen, aber wir sehen das auch hier. Und ich möchte das gerne in drei Abschnitten tun. Und zunächst die ersten drei Verse, 1. Korinther 13. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche, ist irgendwas? Ah, okay. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich so einen starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Liebe allein zählt, könnten wir das bezeichnen. Liebe allein zählt. Bei dem, was du tust, das, was Paulus hier aufzählt, das sind Dinge, die wir uns von Herzen wünschen, oder? Dass wir wie mit himmlischen Sprachen sprechen können. Dass wir Glauben haben, der Berge versetzt. Dass wir Menschen in ihr Leben hinein Gutes weitergeben können, was sozusagen direkt von Gott auch verwendet werden kann zum Wohl eines Menschen. Und dann wird uns hier gesagt, das ist alles nur Lärm, das ist alles nur, als wenn man einen Gong schlägt, so wird das ja hier bezeichnet. Das ist alles nur Lärm in den Ohren Gottes und in den Ohren der Menschen, wenn da nicht Liebe bei ist, wenn es nicht von der Liebe Gottes getrieben ist. Hier in diesem Zusammenhang nimmt Paulus übrigens bei diesem Lärm, Gong oder diesem Schellenklingen, nimmt er Bilder so aus dem heidnischen Umfeld. Was also im heidnischen Umfeld so üblich war, in Gottesdiensten ein bisschen Lärm noch zu machen. Also in unsere Gesellschaft übertragen, müsste man sagen, das ist so wie das Geschepper beim Polterabend. Ja? Ist ja auch ein heidnischer Brauch, um die Geister zu vertreiben. Und so ähnlich sagt er das hier. Ja? Selbst wenn eure Kommunikation wunderbar ist, wenn ihr unglaublich wertvolle Dinge sozusagen weiterzugeben habt und sie sind nicht aus Liebe gespeist, dann ist es wie so ein Geschirrgeschlepper, das letztlich nichts bewirkt, das nur euch selber vielleicht glänzen lässt, aber was im Herzen überhaupt keine Veränderung hervorruft. Und wenn ihr Weisheit und Prophetie habt, wenn ihr alle Erkenntnis habt, wenn ihr unglaublich schlau Gedanken formulieren könnt, dann ist das alles nichts wert, wenn es nicht gespeist ist von der Liebe Gottes. Wenn ihr ganz viel Glauben habt, wenn ihr sagt, ich habe wirklich ein ganz großes Vertrauen, dass Gott riesige Dinge vollbringen kann, und ihr das auch vielleicht eigentlich anderen Menschen zunutze bringen wollt, eure Hingabe, euren Glauben. Wenn da nicht Liebe drin ist, dann nützt es alles nichts. Es gibt ja hingebungsvolle Menschen. Ein reicher Mann kommt einmal zu einem Pfarrer und sagt, sagen Sie mal, wenn ich meinen ganzen Besitz der Kirche vermache, dann komme ich doch gewiss in den Himmel, oder? Naja, sagt der Pfarrer, versprechen kann ich Ihnen das nicht, aber an Ihrer Stelle würde ich es versuchen. Die ganze Hingabe und der ganze Glaube, den ein Mensch einsetzen kann, auch im Reich Gottes, nützt nichts, ist wertlos, ist wie Wert entkräftet, wenn er nicht von der Liebe getragen ist. Wenn er nicht von der Liebe Gottes gespeist ist. Und nun schauen wir uns den zweiten Abschnitt an. Der zweite Abschnitt beschreibt die Liebe. Und achten Sie mal drauf, Paulus formuliert keine Definition der Liebe, wie wir das vielleicht am liebsten machen. So ganz korrekt wollen wir erstmal eine Definition haben, um was es geht. Paulus beschreibt eher, was die Liebe bewirkt, also was ihre Taten sind. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Wenn wir das zusammenfassen wollen, dann heißt das, Liebe allein triumphiert. Diese Liebe ist Gottes Gabe für dich. Wenn man das so hört, dann klingt das wunderschön. Und wenn Paare verliebt sind und sich diesen Text zur Hochzeit wünschen, dann ist das oft so, dass sie damit so ganz glücklich sind und sagen, ja, genau so soll unsere Liebe sein. Und Für eine gewisse Zeit lang hält es vielleicht auch so, dass man den Eindruck hat, das können wir wirklich leben. Zumindest wir beide. Vielleicht nicht mit anderen Menschen, aber wir beide zumindest. Wir sind so und so einig in dem, wie wir leben und wie wir einander lieben. Wir werden in absoluter Geduld miteinander umgehen. Die meisten Paare erleben dann irgendwann, dass sie an ihren hehren Vorsätzen scheitern. Also zumindest war das bei uns so, in unserer Ehe, dass ich relativ schnell merkte, ich glaube, das habe ich sogar schon vor der Hochzeit gemerkt, dass ich unfähig bin, eine solche Liebe zu leben. Und dann könnten wir natürlich sagen, Paulus, was hast du dir denn da gedacht? Ist ja alles schön und gut, sind schöne Worte, aber leben kann man das doch nicht, oder? Und ich behaupte, dass Paulus es nicht gesagt hat, um sozusagen nur etwas über Gott zu beschreiben, sondern dass es tatsächlich ihm darum ging, dass er etwas beschreibt hier, von dem er möchte, dass das im Leben von Menschen, die Christus nachfolgen, Gestalt gewinnt. Wie kann das gehen? Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass wir zunächst einmal verstehen, dass was hier beschrieben ist, muss beginnen mit dem, was Gott an Vorleistung uns gegeben hat. Wenn das nicht dazukommt, wenn das nicht in unserem Leben lebt, wenn wir nicht von Gott geliebt sind, so wie das hier beschrieben ist, dann werden wir auch keine Liebe weitergeben können. Kannst du noch einmal zurückgehen auf diese Verse? Könnten wir nämlich auch folgendermaßen lesen, in Übereinstimmung mit dem biblischen Wort. Jesus ist geduldig und gütig. Jesus eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Jesus nimmt sich keine Freiheiten heraus. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen und er trägt das Böse nicht nach. Jesus ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern er freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Jesus gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft er für andere. Alles erträgt er mit großer Geduld. Und wenn Sie diesen letzten Vers noch konkreter sagen wollen, dann müssen Sie Ihren eigenen Namen einsetzen. Die Liebe gibt mich nicht auf. Jesus gibt mich nicht auf. Jesus vertraut und hofft in jeder Situation für mich. Er erträgt mich mit großer Geduld. So muss dieser Vers heißen, wenn wir verstehen wollen, was Gott für uns investiert. Und ich glaube, dass das die absolute Voraussetzung ist, um Liebe leben zu können. Sehen Sie, wenn ein Mensch mit Jesus anfängt zu leben, dann kommt Jesus in unser Herz, in unser Leben hinein. Wir laden ihn ein, das ist das, was einen Christen ausmacht. Wir laden ihn ein, dass er in unser Leben hineinkommt. Dass er in unser Leben eingeladen ist und in unserem Leben bleibt. Dass er in unserem Herzen wohnt. Und darum kann ich dann sagen, Jesus in mir ist geduldig und gütig. Jesus in mir eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Jesus in mir nimmt sich keine Freiheiten heraus. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Jesus in mir lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Jesus in mir ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Jesus in mir gibt nie jemand auf. Jesus in mir vertraut in jeder Lage und hofft für andere. Alles erträgt Jesus in mir mit großer Geduld. Nur so ist dieser Text lebbar und verstehbar. Nur wenn die Liebe Gottes für uns selbst erlebt ist, und ich meine, dass man das merkt an Menschen, ob sie die Liebe Gottes erlebt haben, weil es ein großes Glück ist, geliebter Mensch zu sein. Und darum, sage ich mal, wer dieses Glück erlebt hat, dieses Glück in seinem Herzen erlebt hat, ja, Jesus hat seine ganze Liebe für mich investiert, der kann anfangen, so zu lieben, wie das hier beschrieben ist. Die einzelnen Verse möchte ich noch einmal etwas kommentieren. Zum einen, der erste Vers, die Liebe ist geduldig und gütig und eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Das bedeutet, dass ein Mensch sich selbst nicht versucht, in den Mittelpunkt zu stellen, wenn er anderen dient. Er stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Sie merken das, wenn Sie zum Beispiel einen bitteren Beigeschmack dabei haben, wenn Ihnen jemand einen Dienst leistet. Ich hatte das mal, dass jemand mir ein Lob aussprach und ich habe mich echt ehrlich gefreut darüber. Und dann sagte er, ja, ja, ich habe die Gabe der Ermutigung. Sie glauben gar nicht, wie schnell ich wieder im Tal unten war. Weil ich irgendwie dachte, ach so, ja toll, also du hast das eigentlich um deinetwillen gemacht. Also du wolltest dabei gut aussehen oder so. Also irgendwie, es hat ungefähr das Gegenteil von dem ausgelöst, was er eigentlich wollte. Vers 5. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Ich glaube, dass das zum Beispiel für uns bedeutet, nicht zu flirten, wenn es nicht ein echtes Interesse am anderen Menschen ist. Also flirten, um sozusagen den eigenen Marktwert irgendwie zu eruieren, ist aus dieser Liebe nicht, mit dieser Liebe nicht vereinbar. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Das heißt, ein Mensch, der in Jesus Christus ist und in der Liebe Jesu Christi steht, wird niemals Freude daran haben oder sich daran gefallen, andere zu richten. Und es wird ihm auch keinen Gefallen oder keine Freude machen, sich besser zu fühlen als andere. Zu sagen, ja, was die Probleme, die der hat, die habe ich ja nicht mehr oder ähnliches. Und dann kommt ein Vers, über den ich früher immer gestolpert bin, weil ich dachte, das geht doch gar nicht. Die Liebe glaubt alles, hofft alles, in jeder Lage vertraut sie, sie trägt alles. Das war für mich immer das Bild eines Menschen, der sozusagen überhaupt keine Meinung zu nichts hat sozusagen, der sich einfach wie ein Spielball benutzen lässt. Er trägt ja alles, glaubt alles. Also dem kannst du alles erzählen, der wird alles naiv aufnehmen und glauben. Ich glaube, dass das missverständlich ist, wenn wir das so verstehen. Hier ist nicht von einer naiven Liebe die Rede. Hier ist nicht davon die Rede, dass jemand an das Gute im Menschen immer glaubt oder etwas Ähnliches. Oder dass er eigentlich nur für möglich hält, dass jemand was Gutes tut. Und alles entschuldigt und sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber du hast es bestimmt gut gemeint. Sondern was hier steht, heißt, Liebe bedeutet, sie verliert bei einem Menschen nie die Hoffnung. Ein Mensch ist viele Male meinetwegen an mir schuldig geworden. Und ich werde trotzdem ihm in der Hoffnung weiter begegnen, in dem Glauben weiter begegnen, dass es hier eine Veränderung gibt. Ich werde immer damit rechnen, immer darauf hoffen, immer vertrauen, dass Gott in diesem Menschen sein Werk weiterführt. Dass das nicht der Endpunkt ist, sondern nach dem Motto, mit dem bin ich fertig. Mit dem brauchst du mir gar nicht mehr zu kommen. Der hat mich so oft im Stich gelassen, enttäuscht oder so. Komm, lass uns den abschreiben sozusagen. Sie verliert nie die Hoffnung. Sie glaubt und hofft immer wieder von Neuem. Das ist eine Eigenschaft, die wirklich Liebe ist. Liebe, wie sie Jesus in dir erzeugen kann. Dass du merkst, hier kann ich einem Menschen etwas zutrauen, obwohl ich so viele Enttäuschungen mit dieser Person schon erlebt habe. Mir erscheint es wichtig, ich glaube, dass das vielen schon verständlich ist, aber eine wichtige Sache, die wir verstehen müssen, wenn wir das hier umsetzen wollen. Also zum einen glaube ich, es ist wichtig zu verstehen, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern eine Tat. Also wenn wir in der Sprache der Bibel bleiben wollen, das verstehen wollen, was hier gesagt wird, dann geht es hier nicht darum, dass ich sozusagen zunächst mal versuche, in meinem Herzen positive Gefühle einem anderen Menschen entgegenzubringen. Und dann sage, also wenn ich dann Liebesgefühle irgendwann habe, dann werde ich auch etwas für diese Person tun können. Sondern genau andersherum, Liebesgefühle oder Gefühle der Wertschätzung für eine andere Person werden dann folgen, wenn ich bereit bin, für sie auch Liebe zu investieren. C.S. Lewis hat einmal gesagt, frage nicht lange danach, ob du einen Nächsten liebst, sondern handle so, als ob du ihn schon liebst. Das heißt, ich begegne einem Menschen in der Liebe Jesu, indem ich ihm etwas Gutes tue und freundlich begegne und darauf vertraue, dass Gott das auch das Gefühl der Liebe hinterher schicken wird. Und mir ist das oft so gegangen, dass ich das erlebt habe, dass ich das auch für mich selber in Anspruch nehmen muss, dass ich sagen muss, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, wo es mir vielleicht schwerfällt zu lieben, dass ich dann darum sehr bewusst bete und sage, Jesus, du merkst, ich bin jetzt irgendwie auch gedanklich, ich habe keine Liebesgefühle oder so etwas für diesen Menschen. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du in mir deine Kraft zeigst und dass du mir Liebe schenkst für diesen Moment, für diese Augenblicke. Und ich habe das erlebt, dass dann auch Liebe in mein Leben hineinkommt. Nicht nur diese Liebe, dass ich das jetzt sofort spüre, sondern diese Kraft Gottes auch einfach ein offenes Herz, ein offenes Ohr zu haben für den anderen Menschen. Und nicht sozusagen mit meinen Vorprägungen und Vorurteilen in diese Begegnung hineinzugehen. Wir schauen uns den dritten Abschnitt an, dieses Textes. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf, das Reden in Sprachen des Geistes verstummt, auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen, dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Liebe alleine bleibt, können wir das nennen. Was du in Liebe tust, das bleibt. Hier wird uns ein Bild von Paulus davon gezeichnet, was es bedeutet, wenn wir den Himmel erleben. Wenn wir bei Gott sind, dann wird das, was vorher sozusagen immer Stückwerk blieb, was unvollkommen war, alles, was wir an Erkenntnis hier sammeln, auch über Gott, auch aus seinem Wort, alle prophetischen Reden oder alle auch Eindrücke, die wir von Gott haben, sind letztlich immer unserer Unvollkommenheit unterworfen. Und diese ganzen, alle Geistesgaben, die uns geschenkt sind, hier ist auch die Sprachenrede beispielsweise genannt, sie ist uns gegeben für die Zeit, bis wir bei Gott sind. Die anderen Geistesgaben, die hier genannt sind, prophetisches Reden, Weisheit, Erkenntnis, all das wird ein Ende nehmen, weil wir dann Gott nicht mehr sozusagen wie durch einen trüben Spiegel sehen, ein unklares Bild, sondern weil wir dann Gott von Angesicht sehen, heißt das hier. Das ist in der Sprache der Bibel der Moment, in dem wir Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. Dann werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Das heißt, das ist ein Ausblick auf den Himmel. Und dann steht hier, Glaube, Hoffnung und Liebe, die werden bleiben. Und das macht uns gleichzeitig Hoffnung für den Himmel, oder? Es gibt ja immer Leute, die denken, dass der Himmel irgendwie langweilig sein muss, weil das sozusagen immer gleichförmig bleibt. Aber sehen Sie, wenn Hoffnung auch im Himmel da ist, dann bedeutet das doch, dass dort auch Vorfreude ist, oder? Also dass die Vorfreude ist die größte Freude, kennen Sie? Das ist ja wirklich so, dass wir Menschen uns besonders über auch Dinge freuen, die vor uns stehen. Und wenn uns die Bibel sagt, dass die Hoffnung auch bleiben wird in der Ewigkeit, dann heißt das, dass es dort Vorfreude gibt. Und Vertrauen, also Glaube kann man ja auch mit Vertrauen wiedergeben. Auch Vertrauen wird dort sein, in Vollkommenheit und Liebe. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Und Paulus setzt jetzt nochmal einen sozusagen obendrauf. Er hat uns am Anfang gesagt, also alles, was ihr auch im Namen Gottes tut, tut es in der Liebe, versucht nicht sozusagen eure Erkenntnis, auch das, was ihr an Geistesgaben bekommen habt, einzusetzen, ohne dass ihr diese der Liebe, die euch Jesus Christus schenkt, tut. Und dann sagt er, schaut, eure Erkenntnis, eure Weisheit, die ist vorläufig. Das ist hier nicht als Ausrede gedacht, so nach dem Motto, man weiß ja nichts Genaues und das muss man sich auch gar nicht erst reintun, gar nicht mit beschäftigen oder etwas Ähnliches. Also als Ausrede für Schlampigkeit, auch im Umgang mit der Bibel, ist das nicht zu gebrauchen. Aber als Relativierung dessen, was wir so sicher meinen zu glauben. So wie zwei Diskutanten miteinander lange Zeit über theologische Fragen sprechen, dann sagt der eine am Schluss, wenn wir im Himmel ankommen, dann werden wir ja sehen, ob ich Recht hatte oder sie Unrecht. Ne? Also in diese Richtung. Wir müssen damit rechnen, dass wir immer auch aus einer persönlichen Perspektive sprechen. Und darum ist unsere Erkenntnis immer Stückwerk. Theologie und auch theologische Überzeugung sind immer auch Biografie. Was ich erlebt habe, prägt mein Bild des Glaubens. Und das bedeutet, dass ich immer damit rechnen muss, dass ich auch in bestimmten Bereichen eine krumme Perspektive habe. So wie der Mann, der einen anderen Passanten fragt und sagt, sagen Sie mal, wo ist eigentlich die andere Straßenseite? Ja, sagt er, da drüben. Ja, das sagen Sie da drüben auch immer. Also manches ist eine Frage der Perspektive. Ja? Auf welcher Seite sozusagen man sich befindet, was man erlebt hat, wo man gerade steht. Und das prägt unsere Erkenntnis. Und darum, wie gesagt, keine Ausrede, nicht gründlich hinzuschauen und sich nicht auch von anderen etwas sagen zu lassen. Aber durchaus eine Relativierung, dass wir nicht meinen, wir hätten die Weisheit als Einzige mit Löffeln gefressen. Jemand hat mal gesagt, Nächstenliebe wäre einfacher, wenn der Nächste nicht so nah wäre. Ja, ist wirklich wahr. Ne? Also es gibt immer hehre und schöne Formulierungen, dass man alle Menschen auf der ganzen Welt liebt. Ja, also der Afrikaner, den ich aus dem Fernsehen kenne, der irgendwo hungrig da sitzt, ja, das ist mein Nächster und für den habe ich unglaubliche Gefühle. Und aber mein Nachbar, der geht mir einfach fürchterlich auf den Senkel. Der Nächste ist halt recht nah. Und deshalb möchte ich zum Schluss dieser Predigt Sie einfach ermutigen, dass Sie auf diesen roten Zettel einen Namen schreiben. In den Reihen gab es auch Kugelschreiber, die können Sie auch jeweils dann so weitergeben. Es sind nicht für alle da, da müssen Sie ein bisschen mit zusammenarbeiten. Aber Zettel dürften für jeden da sein. Und dann nehmen Sie diesen Zettel vor sich und dann überlegen Sie im Gebet einen Menschen, dem Sie in der Woche bis zum nächsten Sonntag, bis zum Gemeindefest, einen Liebesdienst tun wollen. Natürlich ist es am schwierigsten, wenn Sie sich einen Menschen aussuchen, der für Sie auch sehr schwierig ist, Liebe zu praktizieren, aber dann ist der Lerneffekt auch höher. Sie können das selber überlegen im Gebet, wem möchte ich einen Liebesdienst erweisen, Liebe tun, und das praktizieren Sie in dieser Woche. Das heißt, Sie schreiben den Namen hier drauf, dann stecken Sie das in die Hosentasche oder in Ihr Portemonnaie, sodass das Ihnen in dieser Woche wieder begegnet. Amen.